Ich glaube, dass die Sozialhilfe, so wie sie jetzt, oder die Mindestsicherung, so wie sie jetzt aufgestellt ist, ganz viele dieser Herausforderungen gar nicht bewältigen kann. Weil da muss ich, wie gesagt, mit dem Gesundheitssystem irgendwie reingehen oder mit anderen Systemen der Unterstützung.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Karin und Rudi. Schön, dass ihr da seid. Karin, was trinkst du eigentlich am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist? Und mit was wollen wir denn heute anstoßen?
An sich trinke ich Kaffee am liebsten, aber jetzt habe ich einen Tee. Der ist schon ein bisschen kalt, aber mit dem stoße ich gern mit euch an. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Dann Prost.
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 Herzlich willkommen zu unserer 63. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Hinterm Tresen stehen für euch heute Felix, das bin ich, und Rudi. Und an unserer Theke sitzt heute Karin. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Karin, ich darf dich vorstellen. Du hast Handelswissenschaften sowie European Social Policy Analysis studiert und an der WU zum Thema Dimensionen und Strukturen von Non-Profit-Organisationen in Österreich promoviert. Heute bist du außerordentliche Professorin an der WU und forscht vor allem zur Armutspolitik, Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaaten und deren Entwicklung in der Zukunft.
Mhm, genau. Ganz genau.
Perfekt. Und in der heutigen Folge erwarten uns wieder sehr spannende Themen. Und zwar wollen wir mit dir über Armut sprechen. Wir schauen uns an, wie Armut gemessen wird bzw. gemessen werden sollte. Und wir setzen uns mit der Mehr der sogenannten faulen Arbeitslosen auseinander, indem wir uns ein Forschungspapier anschauen, wo du und eine Kollegin mit Menschen gesprochen habt, die von Sozialhilfe abhängig sind.
Genau.
Außerdem wollen wir darüber sprechen, wie Sozialstaaten der Zukunft aufgebaut sein könnten, um Betroffene vor Armut zu schützen. Und zum Start aber würde uns interessieren, wie du dazu gekommen bist, dich eigentlich mit Armut auseinanderzusetzen.
Ich bin in erster Linie dazu gekommen, mich mit Sozialpolitik auseinanderzusetzen. Das war ein Thema, das mich stark interessiert hat. Das hat schon begonnen, wie ich studiert habe an der Wirtschaftsuniversität. Ich habe dann das Glück gehabt, nach dem Abschluss meines Studiums eben noch ein Masterstudium machen zu können in England und Irland. Und dort ist die Sozialpolitik oder die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sozialpolitik ja sogar deutlich ausgeprägter als bei uns in Österreich oder auch im Vergleich zu Deutschland. Und das hat mich immer sehr interessiert. Und das Spannende, das ich irgendwie gesehen habe an dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Sozialpolitik, ist, dass es sich um ein sehr interdisziplinäres Thema handelt. Das heißt, man geht eigentlich von sozialpolitischen Fragestellungen aus und verwendet dann quasi wild gemixt Methoden, Theorien, Herangehensweisen aus unterschiedlichen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen, um eben versuchen zu können, Antworten auf eine spezifische Fragestellung zu geben. Genau, ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ früh schon begonnen habe mit einem wissenschaftlichen Projekt zur Armut in Europa. Und da haben wir uns insbesondere Daten angeschaut und die Entwicklung von Armut im Zeitvergleich. Und das ist so ein Thema, das mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen hat. Das ist extrem spannend. Es tut sich sehr viel, wie bei allen sozialen Themen. Die entwickeln sich ja alle sehr dynamisch. Und auch wenn ich das mittlerweile schon quasi im dritten Jahrzehnt mache, bin ich nach wie vor eigentlich begeistert von dem Thema, mache das gern und es macht mir, ja, das ist ein bisschen komisch, weil es um Armut geht, aber es macht wirklich große Freude, sich damit zu beschäftigen, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen paradox klingen mag.
Ja, dann bringe ich direkt mal die neue Runde und dann kommen wir auch direkt zu den Inhalten. Wir möchten uns dein neuestes Forschungspapier anschauen, das wir von dir gefunden haben. Das hast du unter dem Titel Armutsforschung in Zeiten von Vielfachkrisen gemeinsam mit Christoph Badelt geschrieben. Mhm. Ihr stellt dabei fest, dass die traditionelle Art, Armut zu messen, nicht geeignet ist, um ein Bild der sozialen Probleme zu beschreiben und schlagt daher alternative Ansätze vor. Wie wird denn Armut aktuell gemessen und warum seht ihr darin ein Problem?
Es gibt ja sehr viele verschiedene Indikatoren, die existieren und erarbeitet worden sind, um Armut oder prekäre Lebenslagen oder Benachteiligungen zu erfassen. Üblicherweise, wenn wir uns jetzt auf Armut fokussieren, dann haben wir sehr stark diesen Indikator der Armutsgefährdung im Kopf, die letztlich Einkommensarmut misst, und zwar eigentlich die Verteilung der Einkommen in einem Land. Und das ist auch gut und richtig so. Das ist ein wichtiger Indikator, der viel über Armut aussagt. Das, was wir ein Stück weit festgestellt haben, ist, dass insbesondere, also wir meine ich jetzt den Christoph Badelt und mich, dass insbesondere in Krisenzeiten diese Einkommensarmut nicht mehr wirklich die prekären Lebenslagen abbilden kann, die wir momentan beobachten. Weil vor allem in der Inflationskrise ja die Einkommen sich weniger verändert haben als die Ausgaben, die notwendig sind, um seine Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Und die erfasse ich schlicht und einfach mit der Armutsgefährdungsquote nicht, weil die eben die Ausgaben nicht mit berücksichtigt. Das heißt, wenn die Einkommen gleich geblieben sind, die Ausgaben aber gestiegen sind, dann hat sich logischerweise die Schieflage ordentlich verstärkt, beziehungsweise ist da. Sie zeigt sich aber in dem Indikator nicht. Das heißt, es war so der Ausgangspunkt, einfach zu sagen, Armut hat sehr viele Facetten und mit einzelnen Indikatoren schaffe ich es immer nur, eine dieser Facetten sozusagen abzubilden. Und deswegen der Versuch, darauf hinzuweisen, dass es diese vielen Facetten gibt und dass gerade in Krisenzeiten wir auch in der Armutsberichterstattung darauf achten müssen, dass wir jene Facetten, die gerade jetzt relevant sind, auch gerade jetzt abbilden. Und da war das sozusagen der Hintergrund, warum wir uns mit diesem Thema befasst haben und dann relativ grundsätzlich uns überlegt haben oder wieder überlegt haben, diese Diskurse kommen ja immer wieder, wie misst man eigentlich Armut, wie das eben gemacht wird. Und dass es vielleicht mit diesem dominanten Indikator der Armutsgefährdung momentan nicht die glücklichste Art ist, Armut abzubilden, sondern wir auf alternative Indikatoren umsteigen sollten. Ganz generell kommen wir dann zum Schluss, dass das ja nicht nur für Krisenzeiten gilt, sondern ganz allgemein gilt, dass Armut eben ein sehr oder Armut sehr viele Gesichter hat und dass es wichtig ist für die Armutsberichterstattung, und zwar nicht nur für die Forschung, sondern noch viel mehr für die Politik, dass man all diese Gesichter auch abbilden kann, gut, weil ich nur so zielgerichtet Armut überhaupt adressieren und bekämpfen kann. Da muss ich einmal wissen, wie schaut sie überhaupt aus? Und deswegen sind Indikatoren tatsächlich sehr wichtig in der Armutsforschung, aber eben auch in der Armutspolitik, um Ziele zu erreichen, die eben dann lauten können, ich möchte, dass gar niemand je arm ist, also eher präventiv tätig zu werden. Oder wenn jemand arm ist, dann sollte man diese Armut bekämpfen. Und da muss ich halt wissen, wie die ausschaut. Und das war eben so unser Versuch, zu plädieren, wieder mal stärker für eine multidimensionale Armutsforschung. Das heißt, dass es darum geht, eben nicht einen dominanten Indikator zu nehmen und nichts anderes anzuschauen, sondern diese vielen Facetten eben auch mit vielen Indikatoren abzubilden.
Und dieser eine Indikator, von dem du sprichst, das ist sozusagen der dominante und das ist sozusagen der eigentlich nur auf die Einkommensverteilung schaut und Ausgaben nicht beinhaltet und deswegen in Zeiten von beispielsweise hoher Inflation diese praktisch nicht abbilden kann. Und wenn Haushalte dadurch vermehrt in Armut rutschen, der Indikator eigentlich den gleichen Wert zeigt, ne? Und es deswegen nicht möglich ist, das zu erfassen. Okay, das ist nämlich super spannend. Und ich wollte dich fragen, bei diesem dominanten Indikator, der dann immer genutzt wird, also größtenteils, ab wann gelten Menschen denn dort als arm?
Das ist ein relativer Einkommensindikator. Das heißt, man schaut sich, und der ist normiert über die gesamte Europäische Union hinweg. Das heißt, wir messen das alle gleich sozusagen innerhalb der Europäischen Union. Man schaut sich für jedes Jahr in jedem Land separat an, wie die Einkommen verteilt sind in einem Land. Die Einkommensgröße, die da herangezogen sind, sind die sogenannten verfügbaren Einkommen. Das heißt, es ist alles, was in einen Haushalt hineinfließt. Das können jetzt Gehälter sein, das können Sozialtransfers sein, das können auch regelmäßige private Transfers sein. Und alles wird abgezogen, was rausfliegt aus dem Haushalt, also vor allem Steuern, die man zahlen muss. Mhm. Wenn man selbst private Transfers regelmäßig überweist, zum Beispiel als Elternteil an studierende Kinder, dann wird es auch abgezogen. Mhm. Das heißt, das Einkommen, das man sich anschaut, ist eben das sogenannte verfügbare Einkommen, mit dem ich sozusagen haushalten kann. Meine Miete zahle, meine Lebensmittel zahle, sonst einkaufen gehe und so weiter. Und das schaue ich mir für ein Land in einem Jahr an. Schau mal an, wie viel genau der mittlere Haushalt in diesem Land Einkommen bezieht. Mhm. Und wenn ich nicht einmal 60% von diesem mittleren Einkommen zur Verfügung habe, dann gelte ich als armutsgefährdet. Ja, also das ist eine einfach statistische Größe. Diese statistische Größe ändert sich jedes Jahr, weil sich die Einkommensverteilung ändert. Das heißt, die Armutsschwelle, die ich da berechne, die ist jedes Jahr anders und sie ist in jedem Land anders. Weil mich interessiert nur immer quasi die Einkommensverteilung in Österreich oder wenn ich es für Deutschland mache, in Deutschland, wenn ich es für Rumänien mache, in Rumänien und so weiter. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass Armut eben auch eine dieser Facetten, eine relative Facette hat. Ich fühle mich auch prekär oder benachteiligt und bin's auch, wenn ich im Vergleich zu dem Land, in dem ich lebe, relativ wenig, in dem Fall Einkommen zur Verfügung habe. Das schaut natürlich völlig anders aus. Das Einkommen, das wir in Österreich als Armutsschwelle heranziehen, ist ganz was anderes, als man es zum Beispiel in Rumänien heranziehen würde. Mhm. Okay. Aber die Idee ist eben, dass ich das für jedes Land und jedes Jahr immer wieder mache. Und das wird systematisch gemacht seit den 90er Jahren. Das heißt, es ist auch wunderbar vergleichbar, mhm, über die Länder hinweg und über die Zeit hinweg. Also dieser Indikator hat ganz viele Stärken. Aber er hat eben auch Schwächen und unser Argument war, bei Indikatoren geht es nicht darum, ob sie richtig oder falsch sind, das ist, glaube ich, die falsche Fragestellung, sondern wie gut sie geeignet sind, Armut abzubilden. Und es gibt eben verschiedene Formen von Armut und mit dieser Armutsgefährdung, mit diesem Einkommensarmutsindikator, kann ich eben nur eine Form der Benachteiligung und das ist eben eine relative Einkommensbenachteiligung abbilden und alles andere aber nicht.
Okay, danke Karin. Ich habe mich gerade gefragt, ob sozusagen, wenn man sich nur das Einkommen anschaut, eigentlich nicht viel im Verborgenen bleibt und das Vermögen eigentlich auch sehr aussagekräftig wäre in dem Zusammenhang. Ist das auch etwas, was ihr macht?
Vermögen ist im Prinzip immer wichtig, spielt bei der, wenn ich mir jetzt nur die Armutsgefährdeten anschaue, fairerweise relativ wenig Rolle. Mhm. Weil wir wissen, dass die Vermögen stark korrelieren mit hohen Einkommen und die habe ich sowieso nicht in meiner Armutspopulation mit drinnen. Das heißt, ja, die schauen wir uns gar nicht an, außer die Vermögenseinkommen. Wenn ich irgendwie Kapitalerträge habe, dann ist das wieder Einkommen, das ich wieder in meinem Einkommensbegriff mit drinnen hätte, aber Bestandsvermögen fällt ganz weg. Das ist wahnsinnig relevant, wenn es um Reichtum geht oder um die Verteilung, Einkommensverteilung. Wenn ich mal die Mittelschicht anschaue oder die Oberschicht, dann macht Vermögen einen wahnsinnigen Unterschied. Für die Armutsbetroffenen ist jetzt das Vermögen an sich nicht so eine wichtige Größe, weil sehr häufig schlicht und einfach keines vorhanden ist.
Mhm. Super, danke.
Jetzt meintest du vorhin schon, dass es auf der einen Seite aus wissenschaftlicher Sicht problematisch sein kann, wenn man sich nur auf dieses relative Armutsmaß konzentriert, vor allem aber auch aus politischer Sicht.
Genau.
Würdest du sagen, dass wenn man sich eben nur dieses Armutsmaß, dieses relative Armutsmaß anschaut, daraus auch falsche politische Implikationen gezogen werden können oder zu kurz gegriffene politische Implikationen?
Das kommt wieder sehr stark darauf an, was die Politik eigentlich für armutspolitische Ziele hat. Wenn es der Politik darum geht, relative Einkommensarmut zu reduzieren, dann ist die Armutsgefährdungsquote das tauglichste Instrument dafür oder der tauglichste Indikator. Sehr häufig ist es aber so, dass die Politik eigentlich was anderes im Kopf hat, wenn sie darüber redet, Armut zu bekämpfen, Kinderarmut zu bekämpfen oder irgendwas. Dass, sagen wir mal, die Herausforderung, das Problem, das ich sehe, ist, dass diese, sagen wir mal, politischen Zielvorstellungen oft auf einer sehr abstrakten Ebene bleiben. Was es dann schwierig macht, genau zu wissen, was die eigentlich für eine Armut bekämpfen wollen oder welche Benachteiligung sie im Blick haben. Und wenn wir das nicht wissen, dann wissen wir ja nicht genau, naja, wie messen wir das jetzt? Also welche Indikatoren verwenden wir? Und dann können wir auch nicht überprüfen, wenn wir diese Indikatoren nicht haben, wie weit weg sind wir eigentlich noch von dem politischen Ziel, das wir haben. Deswegen bin ich eben tatsächlich überzeugt, für die Politik sind diese Indikatoren mindestens ebenso wichtig wie für uns als Forschung, die das irgendwie darstellen wollen und Berichterstattung machen wollen und auch Maßnahmenvorschläge machen wollen. Aber dazu bedarf es in meinen Augen noch einer viel stärkeren und schärferen Klarstellung von politischer Seite. Welche Armut meine ich denn genau? Mhm. Was meine ich genau, wenn ich, wie es zum Beispiel im österreichischen Regierungsprogramm drinnen steht, man Kinderarmut halbieren möchte oder Armut halbieren möchte? Welche Armut will ich halbieren? Welche dieser vielen Facetten habe ich eigentlich im Kopf? Und momentan wird es eher nicht so debattiert oder diskutiert und dann haben unterschiedliche Akteure, was man ihnen nicht wirklich vorwerfen kann, auch unterschiedliche Bilder im Kopf, ja, und das merkt man dann im medialen Kurs, der dann oft schwierig wird. Ja, die einen sagen, bei uns verhungert ja keiner und die anderen sagen, na ja, aber viele können nicht heizen und die Dritten sagen, regt euch, ihr seid ja völlig verrückt, wenn ihr plötzlich sagt, 1,4 Millionen Österreicher sind arm, weil die verhungern ja nicht und dabei geht es da um Einkommensarmut. Also wir reden von ganz unterschiedlichen Geschichten. Und alle meinen aber, das, wovon sie reden, ist Armut. Mhm. Und es ist aber immer nur so ein Aspekt der Armut. Und wie gesagt, ich glaube, es bräuchte eine noch viel stärkere Klarlegung von politischer Seite, welche Armut. Mhm. Und von politischer Seite dann auch quasi die Bestimmung, wie messen wir das dann auch? Durch welche Indikatoren kann ich das abbilden, operationalisieren mein Ziel? Und die Indikatoren bilden ja Ziele nicht nur ab, sondern zeigen mir auch, wie weit bin ich eigentlich noch weg? Ja, wie viel muss ich noch tun, dass ich dorthin komme, was ich eigentlich erreichen will?
Genau, da habt ihr ja auch einen Vorschlag gemacht, wie sozusagen ein alternatives Maß aussehen könnte. Kannst du kurz sagen, wie dieses aufgebaut ist und wo da die Schwerpunkte liegen?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Prinzipiell argumentieren wir, dass wenn wir Armut als quasi multidimensionale Problemlage akzeptieren und wahrnehmen, dann müssten wir die auch mit einer Fülle an Indikatoren messen. Mhm. Das heißt, die erste Geschichte, die wir sagen, wir brauchen nicht einen Indikator, wir brauchen ganz viele. Die zweite Geschichte ist, dass wir sagen, wenn wir diese Indikatoren benötigen, um Armut abzubilden, dann brauchen wir in der zweiten Ebene Daten, Informationen, weil ein Indikator ist nur so hilfreich, wenn ich ihn dann quasi auch füttern kann mit den Informationen, damit ich dann wieder sehen kann, wie weit ich eigentlich noch weg bin vom Ziel. Mhm. Das heißt, es ist das Zweite, ich brauche die Daten. Da haben wir in Österreich, aber auch in Deutschland, aber wir noch viel mehr als in Deutschland, echte Datenprobleme, weil wir viele Informationen entweder gar nicht haben oder sehr zeitverzögert sind die nur zur Verfügung gestellt worden. Wir haben viele Informationen auf Ebene von Befragungsdaten. Da habe ich dann immer ein bisschen ein Problem mit Hochrechnungen. Wir haben ganz wenig Administrativdaten. Die werden dann auch nicht miteinander verknüpft. Administrativdaten heißt, ich weiß über die gesamte Bevölkerung irgendwas. Da muss ich nichts hochrechnen und habe da nicht irgendwie diese Schätzprobleme, die da dahinter stehen und. Das heißt, wir haben da ganz viele Herausforderungen, die da noch mit drinnen sind. Die letzte Herausforderung ist vielleicht, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu den Indikatoren, dass wenn man über Armut nachdenkt, ist verschiedene auch Dimensionen von Armut gibt und das zeigen uns insbesondere auch diese Krisenzeiten. In der Sozialpolitik, das hilft mir immer, gibt es ja so große Ziele. Ja, eines ist das Sicherheitsziel. Das besagt mehr oder weniger, dass alle einen gewissen Mindeststandard zur Verfügung haben sollen, um überleben zu können. Ja, das wären sozusagen so Mindestarmutsgrenzen, wenn man möchte, die man irgendwie sich überlegen könnte.
Das wären aber absolute Zahlen vermutlich, oder?
Das wären schon so Art absolute Mindeststandards. Also Beispiel, eine Wohnung sollte jeder haben. Ja, es sollte niemand irgendwie wohnungslos sein. Jeder sollte Ernährung haben, und zwar das ganze Monat durch. Jeder soll sich das Heizen leisten können, Beispiel. Zugang zu Bildung haben oder so irgendwas. Das ist wieder eine politische Geschichte, diese Dimensionen von diesen Mindeststandards festzulegen. Und auf denen dann quasi die Ziele aufzubauen. Armut ist aber eben auch eine relative Größe. Und da gibt es in der Sozialpolitik ja nicht nur das Sicherungsziel, sozusagen Mindeststandards abzudecken, sondern auch das Verteilungsziel oder Umverteilungsziel. Und da habe ich wieder diesen relativen Aspekt drinnen. Ja, und diese relative Verteilungsgeschichte ist einerseits horizontal gedacht. Es gibt gewisse Gruppen, Männer und Frauen werden oft herangezogen, die einfach ungleiche Chancen haben, ungleich behandelt, ungleiches Einkommen, ihr wisst es alles. Und dann gibt es die vertikale Dimension der Ungleichheit, also quasi die Armen und die Reichen. Ist da quasi die Ungleichheit schon zu groß, müssen wir auch da umdenken. Und ich glaube, dass eine gute Armutsberichterstattung all diese Dimensionen von Armut auch abbilden muss. Und die sind sehr unterschiedlich. Und die Schwierigkeit dann ist einerseits, für all diese Dimensionen gute Indikatoren zu finden, gute Daten zu finden, die möglichst umfassend sind, die möglichst regelmäßig zur Verfügung gestellt werden, qualitativ hochwertig sein müssen. Und dann noch, und das ist so eine Challenge, die ich gerade sehr spannend finde, in der Armutsberichterstattung auch noch Wege zu finden, diese Fülle an Informationen so darzustellen, dass es nicht wieder zu so einem Rosinenpicken kommt. Also im Sinne von, ich suche mal halt einen Indikator, der besonders geringe Ausprägungen hat, und wenn ich was anders aussagen soll, hole ich mir irgendwie einen anderen Indikator. Das heißt, wie stellt man das dann dar, dass diese Fülle an Informationen trotzdem intuitiv leicht erfassbar ist? Da glaube ich, müssen wir noch mehr dran arbeiten. Da habe ich selber noch nicht so eine gute Idee, wie man das gut schaffen könnte.
Okay, das wäre nämlich jetzt unsere Frage gewesen. unsere nächste Frage ist dann wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu beantworten, aber wir stellen sie trotzdem, weil wir sie sehr interessant und wichtig finden. Jetzt hast du gesagt, es ist sehr, sehr komplex, Armut eben in seinem ganzen Bild zu beschreiben und da eben nicht nur Rosinenpicking zu machen. Wenn wir uns jetzt die verschiedenen Armutsmaße, die du gerade angerissen hast, anschauen, lassen sich trotzdem aktuell irgendwelche Trends beschreiben, wo du sagen würdest, so entwickelt sich gerade die Armut in Österreich oder so stehen wir gerade da?
Wie gesagt, wir haben immer ein bisschen das Problem hier, dass wir mit den klassischen statistischen Erhebungen, und für die Armut ist vor allem das EU-SILC, diese Datenquelle, sehr wichtig, immer zeitverzögert dran sind. Ja, das wird in einem Jahr erhoben, und die Einkommenszahlen beziehen sich aber auf das Jahr vorher, und veröffentlicht wird es dann noch ein Jahr später. Das heißt, wir haben eigentlich immer so ein 2-Jahres-Lag irgendwie dahinter. Und die letzten Zahlen, die uns zeigen, allerdings für das Jahr 2021, die zeigen uns, dass die Einkommensarmut gestiegen ist, dass die Deprivationsindikatoren, da geht es eher um diese Geschichten, was kann ich mir mit meinem Einkommen leisten überhaupt, was kann ich finanzieren, kann ich auf Urlaub fahren, kann ich die Wohnung heizen, kann ich Kredite bezahlen und so weiter, dass das gestiegen ist. Andere Indikatoren wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit etc. ist zumindest bei uns in Österreich bis vor kurzem stark zurückgegangen. Also da sehe ich so ein bisschen was. Wir haben aber auch eine Erhebung, die nennt sich So geht's uns heute oder Wie geht's uns heute? Die wird alle Vierteljahre durchgeführt von der Statistik Austria, und die fokussiert mehr auf diese Deprivationsindikatoren, heißen die, also auf diese Fragen, wie komme ich mit meinem Einkommen eigentlich aus? Was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht mehr leisten? Und die werden alle Vierteljahre erhoben und relativ rasch veröffentlicht. Und da hat sich, ich würde mal sagen, bis Ende letzten Jahres, also bis Ende 2023, schon gezeigt, dass insbesondere diese Deprivation, das Einkommen, das Auskommen mit dem Einkommen extrem gestiegen ist in Österreich. Mhm. Kein Wunder, ja, wir hatten ja eine extrem hohe Inflation und das hat sich in den Befragungen sehr deutlich gezeigt. Also okay. Das ist ein Trend, den wir sehen, von anderen Erhebungen, auch zum Teil aus der Sozialwirtschaft, sehen wir, und das ist auch so ein bisschen eine Konsequenz der hohen Inflation, dass viele auch aus der unteren Mittelschicht Probleme haben, sich das Leben, das sie bis jetzt gewohnt waren, zu leisten, und dass viele auch Maßnahmen ergriffen haben, die wir eher aus der Armutspopulation kennen. Also man geht nimmer weg, man tut die Heizung stärker runterdrehen, man versucht eben auf Ausgaben zu verzichten und so weiter. Das schlägt sich bei uns, wie gesagt, noch nicht, oder wir sehen es zumindest nicht in den Einkommensarmutszahlen so wieder. Werden wir schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Okay, ja super. Karin, danke für den Einblick. Also an alle, die sich in ihrer Forschung oder wie auch immer Hausarbeit mit Armut beschäftigen und den Indikatoren, hier vielleicht nochmal genau der Hinweis, sich mehrere anzusehen. Und ja, fand ich einen super Einblick, dass sozusagen das relative Maß sehr begrenzt ist in der Aussagekraft teilweise, je nachdem, was man halt eben sagen möchte. Ja, danke auf jeden Fall, Karin, dir für unsere erste Runde hier zur Armutsmessung. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter und ich bringe die zweite Runde, und zwar dieses Mal kurze. Und hier sind wir nämlich ganz bei dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet. Und okay, wir haben für dich ein paar Fragen mitgebracht und du hast einen Joker, den du theoretisch einsetzen könntest. Du musst aber auf gar keinen Fall. Genau. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wunderbar. Was ist deine Lieblingswirtschaft, Kneipe oder Café? Und was ist dir wichtig, damit du dich in der Wirtschaft wohlfühlst?
Ich glaube, Kaffeehäuser ganz generell sind meine Lieblingskneipe. Ich bin in Wien. Da haben wir eine große Kaffeehauskultur. Ja. Das mag ich sehr gern. Und dass es nicht zu leer ist, nicht zu voll ist. Ich lese sehr gern in Kaffeehäusern. Mhm. Und das ist wunderbar.
Schön.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. wenn du könntest, welche Sozialleistung würdest du als erstes einführen?
Jetzt denke ich sehr stark mit österreichischem Bezug. Wir haben sehr coole Sozialleistungen, die man in meinen Augen stärker ausrollen sollte. Und eine dieser Maßnahmen sind die sogenannten frühen Hilfen. Das sind Maßnahmen, die man zur Verfügung stellt allen Frauen, die schwanger sind, die quasi über den Gesundheitssektor eine Anlaufstelle haben, um etwaige Probleme, die da sein könnten, zu wenig Geld, keine Mobilität, kein Kindergartenplatz, was man jetzt vielleicht schon weiß, Probleme mit dem Wohnen, mit dem Heizen, was immer, ja, ansprechen kann, und wo dann ein multiprofessionelles Team, so im Sinne eines Case Managements, dann auch darauf reagieren kann. Das heißt, es ist so eine Art bedarfsorientierte Maßnahme, nicht für die Armen, sondern für alle. Und die quasi dann einschreiten kann, wenn es notwendig ist, und nichts tut, wenn es nicht notwendig ist. Diese frühen Hilfen hat man in Österreich in den letzten Jahren ausgerollt, enden aber mit dem zweiten Geburtstag des Kindes. Und das, glaube ich, wäre etwas, was man ausrollen sollte, zumindest einmal, bis die Kinder älter sind, vielleicht sogar für die gesamte Bevölkerung. Ich glaube, dass wir mehr Bedarfsorientierung brauchen, immer dann, wenn universelle Leistungen so Probleme wie Armut beispielsweise, aber auch andere soziale Problemlagen nicht verhindern können. Dann, glaube ich, ist Bedarfsorientierung wichtig.
Okay, super. Danke dir.
Das war jetzt eine lange Antwort, gell, auf eine kurze Frage.
Das passt total. War super interessant. Welche Sozialleistungen würdest du abschaffen oder grundsätzlich reformieren, wenn du könntest?
In Österreich Sozialhilfe neu.
Was magst du an Wien besonders gerne?
Wien ist eine wunderbare Stadt, mit eigentlich alles. Und ich genieße es immer wieder, wenn ich woanders gewesen bin, zu sehen, wie gut diese Stadt funktioniert.
Schön. Karin, in Deutschland gibt es aktuell die Diskussion, dass Sozialausgaben eingefroren werden sollen, um die hohen Rüstungsausgaben zu finanzieren. Wenn du einen Beitrag dazu veröffentlichen könntest, hätte der Artikel folgende Überschrift.
Sozialleistungen sind auch Investitionen.
Dann haben wir einen Satzanfang. Ein pluraler Blick auf die Ökonomik ist wichtig, weil...
Weil die Ökonomie eingebettet ist oder die Wirtschaft eingebettet ist in die Gesellschaft und in die Natur.
Welche Ökonomen bzw. ihre Arbeit sollten unsere HörerInnen unbedingt kennenlernen?
Ah, da gibt's ganz viele. Ich mache Werbung für unsere eigenen Ökonominnen hier an der Wirtschaftsuniversität, an meinem eigenen Department. Das ist das Department für Sozioökonomie zum Beispiel, die Arbeiten von der Sigrid Stagel, am Forschungsinstitut Economics of Inequality. Ich mache jetzt alles innen mit kleinem i. Die Arbeiten beispielsweise von der Franziska Disselbacher zu Verteilung und Reichtum. Die Arbeiten meiner Kollegin Astrid Bennersdorfer zu regionalen Ungleichheiten und viele mehr. Also da könnte ich jetzt elendslang weitergehen.
Super. Vielleicht schauen wir, ob da auch noch eine bei uns vielleicht Gästin
ist. Ja, unbedingt.
Wegen der Inflation sollte...
Insbesondere auch auf die untere Mittelschicht geachtet werden. Das zeigen uns aktuelle Ergebnisse unserer eigenen Studien.
Welches Buch hast du zuletzt gelesen, vielleicht sogar im Kaffeehaus?
Ich habe aktuell, ich weiß nicht, ob das zählt, wir bringen selbst einen Sammelband heraus zur Armut in der Krise. Und das ist tatsächlich die Beiträge dieses Sammelbands, habe ich erst gestern gelesen im Kaffee.
Und dann kommen wir zu unserer letzten Frage. Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Optimistisch.
Schön.
Auch wenn wir sie nicht schaffen, die quasi Transformation, bin ich optimistisch, dass wir trotzdem irgendwie damit umgehen werden können und sollen.
Und müssen. Okay. Danke, Karin, dass du dich darauf eingelassen hast.
Sehr gerne. Ich habe gar keinen Joker verwendet mehr.
Ja. Waren wir zu gütig. Okay.
Gut. Dann kommen wir zur nächsten Runde. In der nächsten Runde wollen wir gerne mit dir über deine Forschung zur Wiener Mindestsicherung sprechen. Was genau die Wiener Mindestsicherung ist, wirst du uns hoffentlich gleich erklären. Jedenfalls hast du dir gemeinsam mit Evelyn David die Wirkung einer Sozialleistung auf die Menschen angeschaut, denen sie zugutekommt. Dazu habt ihr in den 18 Interviews, die ihr geführt habt, mit den Menschen über ihre Lebenswege gesprochen.
Ganz genau.
Bevor wir auf die Ergebnisse schauen, eben erstmal die Frage, was verbirgt sich denn hinter der Wiener Mindestsicherung? Ist es sowas wie das Wiener Pendant zum Bürgerinnengeld oder früher Hartz IV in Deutschland?
Das ist das Wiener Pendant zur Sozialhilfe in Österreich. Wir haben ja ein neues Sozialhilfegrundsatzgesetz, das von der Regierung damals aus ÖVP und FPÖ umgesetzt worden ist. Das haben auch die meisten Bundesländer in Österreich, die bei uns für die Sozialhilfe zuständig sind, umgesetzt, Wien aber nicht. Das heißt, Wien hat nach wie vor das alte Mindestsicherungsset sozusagen bewahrt und nur einige Anpassungen gemacht. Dazu sind sie zum Teil auch gezwungen worden, weil sie eben das Grundsatzgesetz an sich umsetzen müssten. Mhm. Und diese Studie, die wir da gemacht haben, die Evelyn David und ich, ist Teil einer größeren Studie gewesen, wo unser damaliger Auftraggeber, die Stadt Wien, eben daran interessiert war, wie funktioniert die Mindestsicherung in Wien, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, bis dahingehend eben, warum sind die Leute in der Mindestsicherung, wie kommen die zur Mindestsicherung? Und dieser letzte Teil war eben genau das, wo wir dann auch einen längeren Bericht dazu veröffentlicht haben. Mhm. Also Mindestsicherung ist so wie die Sozialhilfe. Hartz IV ist noch ein bisschen was anders bei euch, weil ihr habt ja das anders geregelt als wir. Sozialhilfe kriegen Leute als wirklich unterstes soziales Netz, die überall sonst rausfliegen. Mhm. Viele Sozialhilfeempfänger, Empfängerinnen sind sogenannte Aufstocker. Das heißt, die haben vielleicht eher ein Einkommen, zum Beispiel ein kleines Erwerbseinkommen oder ein Einkommen aus dem Arbeitslosengeld oder der Notstandshilfe. Das ist aber so gering, dass es unter den Mindestsätzen für die Sozialhilfe ist oder eben die Mindestsicherung, und dann stockt man auf sozusagen. Mhm. Darauf hat man ein Recht, also es ist ein soziales Recht. Aber es ist schwierig, weil es eine Fürsorgeleistung ist. Also das ist eine, wo man sehr genau schaut, gibt es wirklich kein Einkommen, gibt es wirklich kein Vermögen, gibt es wirklich keine, sagen wir mal, Abhängigkeitsbeziehungen, ist nicht irgendjemand anderer zuständig. Wenn man im erwerbsfähigen Alter ist, muss man auch für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Also es ist wirklich eine subsidiäre Leistung, wenn es wirklich nicht anders geht sozusagen. In Österreich aktuell beziehen ungefähr 190.000 Menschen Mindestsicherung zurzeit. Also man sieht in ganz Österreich, das ist nicht wahnsinnig viel, es ist wirklich so eine Subsidiärleistung. Allerdings, und deswegen hat es die Wiener besonders interessiert, sind ungefähr 70% dieser Menschen in Wien. Die leben eigentlich ungefähr ein Viertel aller Österreicher, Österreicherinnen, aber wie gesagt, 70% sind in Wien, und das hat halt sehr viel mit diesem urbanen Charakter zu tun. Es gibt auch hier eine viel höhere Anzahl an Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Also da wollte man einfach schauen, dass das irgendwie gut funktioniert. Was haben jetzt wir gemacht? Uns hat dann interessiert, eben wie gesagt, im Auftrag der Stadt Wien genauer reinzuschauen, warum Leute in die Mindestsicherung kommen. Und mit der Evelyn David habe ich schon in vielen anderen Forschungsprojekten zusammengearbeitet. Das ist eine qualitative Sozialforscherin. Es ist auch die Interviews gemacht hat. Mhm. Die hat einen, finde ich, sehr spannenden Zugang. Nämlich den Zugang, den sie auch schon öfter oder den wir auch öfter schon gemeinsam gemacht haben, des biografischen Interviews. Das biografische narrative Interview ist eines, das relativ offen in einen Interviewprozess reingeht, mit eigentlich so dieser Frage, na, erzähl einmal deine Lebensgeschichte. Ja, und dann über diese Erzählung und dann auch Nachfragen, Verständnisfragen, kriegt man wahnsinnig viel mit, was sozusagen in der Perspektive des oder der Befragten relevante Stationen ihres Lebens oder seines Lebens sind. Ja, also die quasi entscheiden selbst, was sie erzählen, und durch diese Entscheidung kriegt man dann als Interviewerin so ein Stück weit mit, was dieser Person besonders wichtig ist sozusagen. Und die Idee, die dahinter war, ist draufzukommen, okay, wenn die Leute so erzählen aus ihrer Lebensgeschichte, was waren da so Knackpunkte, die sie dann quasi in die Mindestsicherung gebracht haben, also in die Sozialhilfe, in diese Abhängigkeit sozusagen auch gebracht haben. Und da haben wir auf Basis von 18 Interviews dann mehrere Wege festgestellt in die Sozialhilfe, die wir dann auch beschrieben haben. Jetzt kann man, und das wird uns dann auch immer wieder vorgeworfen, nicht nur uns, sondern generell der qualitativen Forschung, naja, 18 Leute zu befragen von 180.000 Empfängerinnen, das ist ja nicht repräsentativ und so weiter und so fort. Nein, das ist es nicht. Aber man kriegt ein bisschen ein Bild, was hinter Zahlen steckt, und ein bisschen ein Gespür dafür, warum es nicht gelingt, aus der Sozialhilfe wieder rauszukommen. Und da, glaube ich, haben wir ganz spannende Informationen sammeln können.
Ihr schreibt ja in eurem Papier, dass bei den Betroffenen, bevor sie von der WMS aufgefangen werden, etwas vorgefallen ist, das aus dem Rahmen der Normalität fällt. Kannst du vielleicht die Wege mal nennen und vielleicht auch ein bisschen ausführen, die Menschen sozusagen in die Mindestsicherung gehen?
Genau, also die Wege sind durchaus unterschiedlich. Man muss vielleicht dazu sagen, dass wir zwei Wege in die Mindestsicherung oder Sozialhilfe haben, die quasi von Gesetzes wegen vorgegeben sind. nämlich für alle asylberechtigten Menschen, die also einen Bescheid jetzt haben, dass sie hier bleiben dürfen, die haben automatisch einen Anspruch auf Mindestsicherung, bis sie sich selbst erhalten können. Mhm. Ja? Und die zweite Gruppe sind behinderte Menschen, mehrfach behinderte Menschen, die auch einen gesetzlichen Anspruch sozusagen auf die Leistung der Sozialhilfe haben. Das heißt, die haben wir mal da rauslassen, weil die quasi über eine gesetzliche Schiene in die Mindestsicherung kommen und haben uns dann die anderen angeschaut. Und da gibt es so ein paar Gemeinsamkeiten, auch wenn alle Geschichten individuell völlig verschieden sind. Und die Gemeinsamkeiten sind so ein Stück weit, dass wir ganz häufig gefunden haben, schwierige Bedingungen beim Aufwachsen. Wenig Bindung, zum Teil viel Sucht, Krankheiten, Alkoholismus, auch viel Gewalt, viel Unsicherheit in der Kindheit. Und das schleppt man dann oft sein ganzes Leben mit sozusagen. Also das war sehr auffällig. Mhm. Wir haben dann auch viele Geschichten gehört von Gewalt, nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Erwachsenenleben, also auch in Beziehungen etc., das immer wieder gekommen ist und aufgetaucht ist. Das war so eine Geschichte, die sich durch ganz viele dieser Erzählungen, die wir da gehört haben oder dieser Lebensgeschichten quasi eingebrannt haben. Ein zweiter Komplex war die Flucht. Wir haben in der Mindestsicherung Sozialhilfe in Österreich einen hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund und ein Teil von denen hat Fluchterfahrungen. Das sind traumatische Erfahrungen und einmal mehr ist es dann die Psyche, die in Mitleidenschaft gezogen ist, genauso wie beim vorigen Weg und der dann eine Integration oder sagen wir mal auch nur ein etwas, was wir als normales Leben verstehen, Bewältigung eines Lebens oft sehr schwer macht und konterkariert, von Erwerbsintegration ganz zu schweigen. Also da, wo man einfach sieht, das ist noch ein weiter Weg. Ein dritter Weg, den wir gesehen haben, da haben wir auch ein paar Leute dabei gehabt, die, wir haben sie als die Downsized bezeichnet. Das sind Leute, die schon älter waren und früher in durchaus angesehenen Berufen gearbeitet haben, die aber mittlerweile nicht mehr nachgefragt sind. Sowas wie Lagerarbeiter, wir haben Leute gehabt, die in Österreich, ist das ein Begriff, beim Konsum gearbeitet haben, so ein riesengroßer Supermarkt, eine Kette, die in Konkurs gegangen ist. Und die haben, nachdem ihre Jobs weggefallen sind, weil die Firmen pleite waren, weil einfach durch den technologischen Fortschritt ihre Arbeit nicht mehr notwendig war, ist nicht mehr reingeschafft in den quasi modernen Arbeitsmarkt. Und da haben wir festgestellt, dass das häufig zu Krankheiten führt. Die sind ausgebrannt, die sind irgendwie fertig, aber sie sind auch gekränkt. Ja, also da kommt auch dieses Kränkungsmoment noch dazu. Und ein letzter Weg war schon auch so ein bisschen, wir haben es genannt, die Hasardeurinnen, wo wir so aus der Lebensgeschichte so ein bisschen den Eindruck bekommen haben, dass es doch auch etliche Leute gibt, die offenbar einen Hang dazu haben, falsche oder das, was wir vielleicht als falsche Entscheidungen treffen nennen würden, die dann dazu führen, dass sie es irgendwie nicht auf die Reihe kriegen und dass auch eine gewisse Dynamik beziehungsweise Gesetzmäßigkeit fast dahinter zu beobachten war.
Okay, super, danke dir. Ich finde, das ist ein super, super wichtiger Einblick. Und wie du schon gesagt hast, den einfach blanke Zahlen einem nicht geben können.
Genau.
Und jetzt vielleicht auch dazu die Frage, decken sich die Faktoren, die ihr und die Wege, die ihr jetzt gefunden habt und identifiziert habt, decken die sich mit der bisherigen Literatur in der Armutsforschung? Gibt es schon etwas dahingehend oder ist das Narrativ dort eher ein anderes?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, dass eine Herausforderung in der Forschung ist, dass wir eben sehr stark quantitativ orientiert sind. Du hast gerade gesagt, wir sind sehr zahlenorientiert und da versuchen wir sozusagen Biografien auf einige wenige Eckpunkte festzumachen oder die dadurch zu erklären. Wie alt ist man? Was hat man für Ausbildung? Was hat man für Berufserfahrung? Blablabla, ja. Und dann wird so ein bisschen unterstellt, dass quasi alle, die ähnliche Ausprägungen bei diesen paar Eckpunkten haben, auch ähnlich funktionieren und ähnlich ticken. Und da zeigt einfach die qualitative Sozialforschung, dass das nicht so ist. Und dass sich oft Unterschiede irgendwo verbergen, die eben nicht durch Zahlen irgendwie großartig sichtbar gemacht werden können. Und die aber dann dazu beitragen, dass man besser versteht, warum es in manchen Konstellationen klappt, dass ich rauskomme und in den Erwerbsarbeitsmarkt reinkomme und warum es in anderen Konstellationen nicht klappt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das quantitativ gut erheben kann, weil wenn ich so unsere Studie da anschaue, habe ich auch den Eindruck, dass das, was ich jetzt so quasi summarisch gesagt habe, ganz schwierige Kindheiten, viel Gewalt, wir hatten ganz viel so latente Depressionen auch dabei, wo die Leute halt irgendwie gesagt haben, sie sind so inaktiv, sie wissen eigentlich gar nicht, was sie tun den ganzen Tag und so weiter. Aber die sind dann auch oft nicht so reflektiert, dass sie dann sagen, ah, ich habe vielleicht jetzt eine psychische Belastung oder so, sondern die nehmen das gar nicht so wahr. Und ich glaube, das wird man auch bei einer klassischen Befragung, ja, sind sie psychisch belastet oder so, vielleicht gar nicht anticken, weil man es selber gar nicht wahrnimmt. Und da sind eben diese qualitativen Geschichten einfach wahnsinnig wertvoll, finde ich.
Ja, und es gibt ja vielleicht zu dem Thema auch im Jahr 2024 ja leider immer noch eine sehr große Stigmatisierung in der Gesellschaft, was genau diese Themen anbelangt, ne? Dass man sich vielleicht auch gar nicht in dieser Kategorie vielleicht sehen möchte.
Das stimmt sicher und das ist ganz sicher der Fall. Man möchte es nicht sein, es ist auch viel Scham dabei, wie generell bei der Armut, ja, dass man sich quasi auch individuell schämt und auch irgendwie sich individuell für seine Lebenslage quasi verantwortlich fühlt. Auch, ich habe es ja vorher geschildert, das, was wir da sehen, das sind ganz viel strukturelle Geschichten. Mhm. Wenn man das Pech hat und in einer Gewalt- oder wenig bindungsnahen Familie aufgewachsen ist, dann hat man irgendwie den schwarzen Peter mit. Ja, da kannst du individuell noch so viel tun. Es ist ganz schwierig. Gleichzeitig wissen wir auch, es sind nicht alle so. Ja, manche erweisen sich als resilienter als andere. Da wissen wir eigentlich auch nicht so genau, warum eigentlich. Aber wie gesagt, wir haben ja die Studie gemacht für die Stadt Wien, der es ein Interesse oder ein Anliegen war, zu verstehen, warum klappt's manchmal, warum klappt's nicht? Gibt's da irgendwas? Ich glaube, für die war das einfach hilfreich zu sehen. Na, Moment einmal, vielleicht müssen wir unsere Sozialhilfe auch entlasten. Ich glaube, dass die Sozialhilfe, so wie sie jetzt, oder die Mindestsicherung, so wie sie jetzt aufgestellt ist, ganz viele dieser Herausforderungen gar nicht bewältigen kann. Weil da muss ich, wie gesagt, mit dem Gesundheitssystem irgendwie reingehen oder mit anderen Systemen der Unterstützung. Da ist auch die Sozialhilfe, also quasi letztes Ressort, schlicht und einfach überfordert.
Genau, wir können auf jeden Fall empfehlen, sich das Papier mal genauer anzuschauen. Es sind auch sehr viele originale Gesprächsausschnitte, die man sich nochmal durchlesen kann und wir verlinken das Papier.
Das ist super, weil es ist wirklich ein spannendes Papier und ich glaube, also ich habe wahnsinnig viel davon gelernt. Und wie gesagt, ich beschäftige mich schon wirklich lang mit der Armutsforschung und es ist unglaublich spannend, diese Perspektiven dann noch einmal mitzukriegen und zu verstehen, was da los ist. Und man kann dann auch irgendwie, finde ich, gut oder zumindest versuchen auch zu argumentieren, warum dieser Weg, na dann sollen sie halt eine Ausbildung machen oder in den Erwerbsarbeitsmarkt, das sagt sie so leicht. Wenn es so leicht wäre, würden das viel mehr Leute tun. Ja, das ist wirklich für manche sehr, sehr schwer und vielleicht für einige auch gar nicht mehr machbar. Und wenn man diese Studien liest, wenn man diese Gespräche sich anschaut, und wie gesagt, der Bericht ist ja wirklich sehr breit, aber er versucht eben viel auch Originalstimmen darauf zu kriegen, dann versteht man ein bisschen stärker, wie schwierig Lebenslagen eben sein können. Von Personen, die mit mir vielleicht in ganz vielen Indikatoren übereinstimmen, aber eben in ihrer Lebensgeschichte nicht.
Ja, danke, dass du den Punkt auf jeden Fall auch nochmal so prägnant auch nennst. Ich glaube, das ist so eine wichtige Information, einfach zu wissen, dass es oft Menschen sind, denen was widerfahren ist, wo sie keinen Einfluss drauf hatten und letztlich nur damit leben müssen. Und wenn dadurch sozusagen sich das ergibt, dass die Belastung des Lebens an sich einfach so hoch ist, dass man in dieser Leistungsgesellschaft nicht gut funktioniert, einfach zu verstehen, man hätte es selber sein können und kann sich eher glücklich schätzen, dass man halt eben diese Erfahrung nicht machen musste, ne?
Ich sehe das ganz genauso. Man muss so dankbar sein, ja, wenn man die Erfahrungen nicht machen musste. Und ich glaube, jeder, der in der Sozialhilfe ist und diese Erfahrungen machen musste, würde sofort tauschen. Mhm. Also weil ja das sehr häufig kommt, dass die liegen alle in der sozialen Hängematte und lassen sich's gut gehen. Mhm. Mag vielleicht den einen oder die andere geben. Die wir interviewt haben, haben Lebensgeschichten, die wirklich schwierig sind.
Mhm. Und man muss ja auch sagen, selbst das, was du davor angesprochen hast, also wenn das eben aufgestockt wird oder wie auch immer, dieses Leben mit der Mindestsicherung bleibt und ist ein Leben in Armut. Das muss man auch dazu sagen.
Ja, das ist ja nicht großzügig. Ja, es gibt Gott sei Dank viele, die ein kurzes Leben in der Sozialhilfe haben, also die es dann auch schnell wieder rausschaffen. Es kann immer irgendwas passieren und je nachdem, wie stabil mein Umfeld ist, wie stabil ich selber bin, schaffe ich es dann vielleicht auch und nur unter quasi einer kurzfristigen Hilfe wieder raus. Aber es gibt eben auch die, wo das jetzt nicht der Fall ist und wo ich auch wirklich warnen würde vor der Idee, dass man das jetzt schnell wieder lösen kann. Schnell, glaube ich, geht da wenig. Wenn man das machen möchte, nachhaltig machen möchte, dann, glaube ich, braucht es viel wieder multiprofessionelle Unterstützung.
Mhm. Ja, das ist spannend, weil wir wollten, also bei der Vorbereitung der Folge kamen wir irgendwie auch, kam die Frage auf, also kommen die Menschen dann wieder raus, also und sollen sie wieder rauskommen, aber dann gleichzeitig auch die Frage, ist es überhaupt ein ultimatives Ziel, weil wenn wir uns eben, wenn das Narrativ ansehen, die Menschen haben diese Traumata erfahren und sind jetzt in dieser Situation, es sind vielleicht teilweise gebrochene Menschen, die jetzt in dieser Situation sind, muss man jetzt dann sozusagen als Gesellschaft, also ich meine, letztlich ist es ja auch, worauf einigen wir uns als Gesellschaft, und da müssen wir, glaube ich, auch genau über diese Fälle halt reden, die ihr da auch interviewt habt, müssen wir diesen Druck ausüben auf genau diese Menschen, dass die jetzt möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt kommen. Die Frage ist ja auch, wie nachhaltig ist das, ne? Wenn man dann anderweitig auch einen Druck spürt und sozusagen nicht von sich selber aus irgendwie den Weg wieder da reinschafft, weil man eben genau, wie du gesagt hast, diese professionelle Hilfe vielleicht hatte. Ja, genau.
Ja, spannendes Thema. Und da sieht man auch wieder, wie politisch das Ganze ist, ja, weil letztlich hat es ja, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das hat ja alles politische Konsequenzen. Wenn ich möchte, dass die Leute in den Arbeitsmarkt gehen, da muss ich verstehen, warum sie das nicht tun. Und dann muss ich, wenn ich das will, mir überlegen, wie interveniere ich jetzt, damit ich dieses Ziel erreiche. Und da ist dann die Vorstellung mit Druck und dann geht es schon, das greift einfach zu kurz. Wiederum, du magst etliche erwischen, die auf das anspringen und dann funktionieren sozusagen, aber ganz viele stoßt eigentlich noch weiter weg. Deswegen einmal mehr, im Prinzip sind es auch Informationen über diese Gruppe der Armutsbetroffenen, ähnlich wie Indikatoren, ja, so, dass ich besser verstehen kann, wie geht's denen und wenn ich das dann weiß, kann ich besser intervenieren, um die Lage zu verbessern.
Und da kommen wir direkt auch zu unserer nächsten Frage an dich. Mhm. Wenn du dir jetzt deine Forschung anschaust, also vielleicht auch über diesen Bericht hinaus, es ist jetzt eine sehr große Frage, aber vielleicht kannst du einige Punkte nennen. Wie müsste ein Sozialstaat aussehen, der wirklich zielgerichtet Menschen vor Armut schützt?
Ich, wieder, mein Background ist sehr stark die Armutsforschung. Und da sehe ich im Prinzip zwei Ebenen, das argumentiere ich auch in einigen Papieren. Das eine ist, ich glaube, ganz wichtig und nicht zu unterschätzen ist die präventive Rolle von Sozialstaaten, die es einfach mit ihrem Standardprogramm schaffen, dass ganz viele Menschen in unseren ausgebildeten Sozialstaaten eben keine Armutserfahrungen machen müssen. Ja, wir haben beispielsweise Familienbeihilfen in Österreich, Familiengeld, ich weiß gar nicht, wie das bei euch heißt genau. Wir haben Leistungen der Pensionsversicherung, in der Arbeitslosenversicherung und so weiter. Das heißt, es sind so automatische Stabilisatoren, heißen die ja so schön in der Volkswirtschaft oder in der Wirtschaftspolitik, die quasi dazu schauen oder drauf schauen, dass wenn irgendwas passiert, quasi der Sozialstaat einspringt. Dann haben wir das ganze Bildungssystem, wir haben das Pflegesystem, wir haben das Gesundheitssystem und so weiter. Also alles, was irgendwie dazu beiträgt, Armut präventiv oder Benachteiligung, prekäre Lebenslagen, diese Mindestsicherung, über die wir auch schon geredet haben, nicht unterschreiten zu lassen, all das ist gut. Ja, deswegen glaube ich, ein Standardprogramm, das wir haben, das gut funktioniert, ist eigentlich ganz wesentlich und kann, finde ich, nicht genug herausgehoben werden, ja. Mhm. Es wird immer Fälle geben, wo das trotzdem nicht hilft, ja. Und über die Sozialhilfeempfänger, Empfängerinnen haben wir gerade gesprochen. Und da bedarf es in meinen Augen eben dieses bedarfsorientierten Zugangs. Auch wenn wir strukturell wissen, was in Armut oder in Benachteiligung führt, sei das jetzt Flucht, Benachteiligung im Aufwachsen, Vererbung von Armut und so weiter, sind die individuellen Biografien doch so unterschiedlich, dass ich quasi dann tatsächlich individuell bedarfsorientiert schauen muss, was braucht jetzt jemand? Ja, und diese Bedarfsorientierung, glaube ich, braucht zwei, sagen wir mal, Perspektiven. Das eine ist die Symptombekämpfung. Ja, wenn ich jetzt krank bin, brauche ich jetzt irgendwie eine Gesundheitsversorgung, aber auch eine Ursachenperspektive. Warum eigentlich? Ja, und gerade bei psychischen Krankheiten steckt da oft viel mehr dahinter. Und da muss ich mir viel stärker anschauen, okay, warum gibt's eigentlich diese Problematik und wie kann ich intervenieren, dass ich eben nicht nur Symptome bekämpfe, sondern auch Ursachen bekämpfe. Das mag nicht immer funktionieren, aber ich glaube, vom Ansatz her wäre das eine super Geschichte. Und da gibt's im österreichischen Sozialstaat, im deutschen Sozialstaat Maßnahmen, die super funktionieren, Maßnahmen, die weniger gut funktionieren. Aber wenn das so unser gemeinsames quasi Bild sein könnte, und letztlich geht's, glaube ich, schon darum, dass wir es gemeinsam schaffen mit dem Sozialstaat, mit der Wirtschaft, mit anderen Institutionen, die da sind, auch der Familie, auch Arbeitnehmervertretungen und so weiter, dass wir gemeinsam es schaffen, ein möglichst gutes Leben für alle. Ja, es ist wieder so plump oder simpel irgendwie zu bewerkstelligen. Und der Sozialstaat kann da gut und viel beitragen dazu. Mhm.
Okay, danke Karin. Ich glaube, du trägst auf jeden Fall seit Jahrzehnten mit deiner Forschung dazu bei. Und unser Versuch ist es sozusagen, das jetzt in die Welt noch mehr rauszugeben. Weil ich denke, dass es auch einfach wichtig ist, diese Narrative zu kennen und auch andere Narrative zu haben, als die vielleicht oft in der Gesellschaft kursieren. Mhm. Und um da eben rauszukommen, weil letztlich sind es ja auch Menschen, die dann entscheiden, wie so ein Sozialstaat aussieht. Und wenn da die falschen Narrative abgespeichert sind, dann wird es eben auch schwierig, was zu verändern, ne? Genau, deswegen nochmal vielen Dank für deine unglaublich wichtige Arbeit.
Genau. Und für eure Arbeit, weil ich sehe es genauso, es muss hinaus und euer Podcast hilft da genauso gut. Das ist wunderbar, vielen Dank.
Perfekt. Ja, das ist doch ein guter Abschluss für diese Runde. Und genau, wir sind aber noch nicht am Ende, denn wir haben hier noch einen alten Deckel gefunden bei uns in der Wirtschaft von Boniface Mabanza Bambu, der letztes Mal bei uns war, von der Werkstattökonomie. Und mit ihm haben wir über koloniale Kontinuitäten im Handel gesprochen. Also hört gerne da auch nochmal in diese Folge hinein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und auf seinem Deckel hat er uns folgende Nachricht für dich hinterlassen. Mhm. Er schreibt, in Südafrika sagte einmal ein Partner auf einer Konferenz zum Thema Addressing Wealth, dass viel zu viel Zeit damit verbracht wird, die Armen zu analysieren, zu empowern und sie zu erziehen. Er meinte, dass das große Problem in unserer Welt im Sinne einer Ursachenforschung nicht die Armut, sondern der Reichtum ist und die Art und Weise, wie der Reichtum zustande kommt. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, dass Reichtum über Reichtum, Vermögenskonzentration eine echte Herausforderung und ein Problem sind, aus ganz vielen Perspektiven. Aus der Sozialpolitik kommend würde ich meinen, ich habe es heute schon gesagt, für mich gibt es schon diesen Dreiklang an Absicherung. Es gibt eben die Absicherungspolitik, Sicherheitspolitik, die sich mit diesen Mindeststandards beschäftigt. Da geht es um die Armen, ja, oder um die, die eben irgendwie an unteren Grenzen sind. Es gibt aber auch die Verteilungspolitik bzw. die Umverteilungsziele und da gibt es einerseits diese horizontalen Geschichten, die einen Gruppen versus die anderen Gruppen, da gibt es ganz viele, das braucht man nicht diskutieren und dann gibt es als drittes genau diese vertikale Dimension, reich versus arm. Ich glaube, dass alle diese Dimensionen wichtig sind und angeschaut gehört und quasi nicht nur der Fokus, da würde ich ihm recht geben, auf eine dieser Dimensionen legen, sondern auf alle drei gleichzeitig. Denn darum geht es eigentlich im Sozialstaat.
Super.
Danke, Karin.
Sehr gerne.
Bei uns kommen hier in die Wirtschaft immer wieder Leute und bringen dann auch Plakate und Flyer mit, die sie hier aufhängen und auslegen. Und wir wollen dich fragen, möchtest du vielleicht auch einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch für unsere BesucherInnen hier hinterlassen?
Na, vielleicht für alle, die in Wien sind oder schnell nach Wien kommen können, würde ich ganz gern darauf hinweisen, dass wir am Forschungsinstitut Economics of Inequality, kurz INEC, an der Wirtschaftsuniversität ein Programm haben, wir nennen es das INEC Research Seminar, wo ein- bis zweimal im Monat wir uns Gäste einladen, die dann zu verschiedenen Fragen der Verteilung einen Input geben und man kann dann mit diesen Gästen auch diskutieren. In diesem Semester haben wir zum Beispiel noch die Isabel Martinez vom ITH Zürich bei uns, den Stephen Jenkins von der London School of Economics oder auch den Markus Jenti von der Stockholm Universität. Vielleicht können Sie den Link zu diesen Veranstaltungen, das wäre super, auch bei euch in die Shownotes hineingeben.
Sehr gerne.
Dann, wie gesagt, für die, die es interessiert, wäre das super. Und vielleicht noch eine weitere Veranstaltung. Wir werden im November auch bei uns an der WU einen Workshop abhalten zur Wealth Inequality, Intergenerational Mobility und Equality of Opportunity. Auch das ist ein gemeinsames Projekt noch mit der LSI und noch anderen Institutionen. Und wer so in der Forschung tätig ist, herzlich eingeladen ist, auch bei uns auf der Homepage, sich da vielleicht auch für eine Präsentation zu bewerben. Wir würden uns freuen.
Top. Dann haben wir noch sehr gute Tipps für alle, die sich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Und wir kommen leider schon zum Ende. Für alle, die sich, wie gesagt, noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, empfehlen wir sehr, sich den Bericht zur Wiener Mindestsicherung nochmal genauer anzuschauen, den ihr auch in den Shownotes findet. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und natürlich vielen Dank an dich, Karin, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und dann gilt natürlich noch ein besonderer Dank an alle Leute, die bei uns am Stammtisch sitzen und uns monatlich unterstützen und so auch unsere Wirtschaft hier am Laufen halten. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Stühle frei. Und bei Patreon könnt ihr auch schauen, wie ihr selbst auf einem dieser Stühle Platz nehmen könnt. Beziehungsweise in den Shownotes erfahrt ihr, wie das geht. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und für deinen
Besuch.
Bedanke
mich. Danke.
Und einen schönen Tag dir noch.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.